Heute sprechen wir mit Anna Weste über Innovationskultur.
KI kann natürlich total arbeitserleichternd sein auf allen Effizienzprozessen. Was jetzt neu ist, ist der generative Ansatz. Ich glaube, da an der Quelle muss man fast ein bisschen strikter werden, weil jeder kann ganz schnell ganz viel Content kreieren heutzutage, aber kein Konsument möchte ganz viel Content, der ihn nicht interessiert, sehen. Bei Innovationen ist es, glaube ich, schon so ein gesunder Mix. Du brauchst den Druck, ein Problem zu lösen, plus dann eben diese kleinen Momente zu haben, wo einem die Inspiration auch mal zufliegt. Diese Kombination schafft, glaube ich, innovatives Arbeiten.
Herzlich willkommen zur 6. Folge von Access All Areas. Es ist die verrückte OMR-Woche in Hamburg. Und mit zu dieser Verrücktheit gehört, dass wir das erste Mal live mit unserer Gesprächspartnerin im Studio sind. Wie cool ist das denn?
Ja, Wahnsinn, welchen Unterschied es macht, wenn man sich gemeinsam an einem Ort trifft, zusammensitzt und wir auch endlich mal wieder zusammensitzen, Nina. Und das auch noch in diesem professionellen Setup. Da merkt man doch, was das für einen Unterschied macht zwischen unserem Selfmade-Podcast-Studio daheim oder im Office und den doch manchmal 60 Minuten Tech-Check-Ups dank der Geduld unseres Mega-Podstars-Teams.
Ich glaube, der Rekord war wahrscheinlich bei 30 Minuten. Insofern, wahrscheinlich sagen sie deswegen, dass wir das im Studio machen sollen, Livia, weil wir das virtuell nicht hinkriegen. Deswegen dürfen wir hier rein und müssen nicht virtuell in der Besenkammer sein. Wir sprechen ja heute über das wunderbare Thema Innovationen und Innovationskultur. Und ein wesentlicher Bestandteil, um innovativ zu bleiben und herauszufinden, was man vielleicht besser machen kann, ist ja Feedback. Und wir möchten uns wirklich ganz herzlich bei euch für all das Feedback bedanken, das uns erreicht hat über diverseste Kanäle. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir haben das Feedback nämlich direkt eingebaut in unseren heutigen Pivot. Auch wir wollen ja weiter innovativ bleiben und den Podcast wirklich so gestalten, dass er euch den meisten und den größten Mehrwert bietet. Und genau das machen wir heute. Basierend auf eurem Feedback von den ersten 5 Folgen werden wir heute 3 Elemente in unserem Pivot einbauen und ab der heutigen Folge, der 6. Folge, fortlaufend erstmal anders machen.
Ade mit der Gedichtsvorstellung, die ihr nun hoffentlich in euren Alltag eingebettet habt und bei jeglicher Geburtstagsfeier eurer Oma oder eurem Opa oder eurem Onkel eine Freude macht. Unser erster Pivot heißt, keine künstliche Vorstellung mehr, sondern rein mitten ins Geschehen.
Der zweite Pivot lautet, kein Sicherheitsnetz mehr. Wir werden deutlich weniger skripten. Wir möchten ein offenes, spontanes Gespräch mit unserer Gesprächspartnerin und wirklich auch in ein Gespräch kommen.
Und der dritte Pivot, wir bieten keine langen Deep Dives mehr am Anfang. Wir möchten schnell ins Gespräch kommen. Nina wird dabei deutlich mehr über ihre breite Expertise im Leadership sprechen und ich werde meine Passion in Sachen Tech und KI deutlich mehr verankern und euch hoffentlich damit nicht langweilen. Da sind wir wieder beim Thema Feedback. Teilt mit uns euer Feedback und wir versuchen entsprechend zu pivoten.
Unsere Career- und Lifehacks sollen euch inspirieren und einen Mehrwert für euch schaffen. Also bitte keep the feedback coming. Wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Kommentar, den wir dazu bekommen. Und damit geht's direkt rein in die 6. Folge, nämlich direkt mit unserer Gesprächspartnerin Anna Weste, der Chief Digital Marketing Officer, kurz CDMO bei L'Oréal. Anna blickt auf 20 Jahre L'Oréal zurück mit verschiedenen Schritten in lokalen Märkten wie Deutschland, aber auch Japan und globalen Rollen aus Paris heraus. Und aktuell verantwortet sie in ihrer Rolle als CDMO das Einbringen von Technologien für Wachstum aller ihrer 36 Markenschäfchen, von Garnier über La Roche-Posay über Essie zu Kérastase. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Hamburg, liebe Anna, wir steigen wie immer ein mit unserer ersten Frage. Was steht denn nicht in deinem Lebenslauf?
Hi Nina, ich freue mich sehr, hier zu sein. In meinem Lebenslauf, was steht da nicht? Zum Beispiel, dass ich mal Saxophon gespielt habe, aber das tut heute auch ehrlich gesagt nichts mehr zur Sache. Und alle Dinge, die ich privat gerne unternehme, die würde ich auch nicht in meinen Lebenslauf schreiben.
Ich habe deine Rolle erstmal so ein bisschen gegoogelt, beziehungsweise Gemini gefragt, was denn eine CDMO so den ganzen Tag macht. Gemini hatte tatsächlich keine Antwort darauf. Vielleicht möchtest du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, und als wir uns darüber unterhalten haben, ich habe es auch probiert in unserem L'Oreal GPT. Und ich glaube, das Problem liegt am Prompting. Wie so oft, wenn wir die Frage stellen mit den Abkürzungen, funktioniert es meistens nicht so gut. Wenn wir es ausschreiben, Chief Digital and Marketing Officer ist ja der ausgeschriebene Titel, dann kommt was relativ Sinnvolles aus dem System. Und zwar, dass es eine Führungskraft ist, die sich um das digitale Marketing in einem Unternehmen kümmert. Und das trifft relativ genau auf das, was ich täglich tue, zu.
Hat dann euer Chatbot einen Namen? Bei L'Oreal?
Der heißt L'Oreal GPT.
L'Oreal GPT. Hört sich sehr professionell an. Ihr seid ja seit ein paar Jahren auf der spannenden Reise vom Beauty-Giganten zum Nummer 1 Beauty-Tech-Konzern. Was genau heißt das?
Das heißt viel Veränderung, denn L'Oreal ist über 115 Jahre alt und wurde damals von einem Chemiker gegründet, der die Haarfarbe erfinden wollte, die wirklich so lange auf den Haaren der Damen bleibt, dass sie langfristig gut aussehen und keine grauen Haare mehr sichtbar sind. Das heißt, die Idee kam von einem Kundenbedürfnis und ist aber über eine technologische Erfindung zum Produkt geworden. Das haben wir viele Jahre gemacht, aber immer war Recherche, war Wissenschaft ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Daran hat sich nichts verändert, aber heute sind die Möglichkeiten viel vielfältiger geworden durch Technologie. Und an der Stelle verwandeln wir uns von einem Unternehmen, was Beauty-Produkte herstellt, in ein Unternehmen, was Beauty-Erlebnisse anbietet und durch Technologie unterschiedliche Etappen dieses Konsumenten, ja, der Konsumentenreise letztlich begleitet.
Und wie kann man sich das vorstellen, jetzt bei meinen doch schon mal hervorstechenden grauen Haaren? Wenn ich jetzt zur L'Oreal-Tönung greife, wie setzt ihr die Serviceleistung jetzt digital auch an?
Ja, früher hättest du wahrscheinlich auf deinem Sofa gesessen und einen TV-Spot gesehen von einem Haarfärbemittel, was dich vielleicht anspricht. Dann wärst du in ein Geschäft gegangen, hättest dich beraten lassen und die Farbe gekauft, ausprobiert und hoffentlich ein gutes Ergebnis gehabt. Heute setzt die ganze Reise ein bisschen früher schon an. Also du könntest dir einmal über Technologie an deinem eigenen Gesicht simulieren lassen, wie die Haarfarbe dir steht. Mhm. Könntest dann damit, mit Haarfarbe geht das noch nicht, aber wenn du ein Make-up-Produkt zum Beispiel ausprobierst, ein paar Meetings in deinem Teams-Filter damit machen und gucken, wie andere Leute darauf reagieren, um dann danach zu sagen, das Produkt interessiert mich. Dann kommst du vielleicht auf die Website, wo du schon wieder eine Interaktion mit uns hast, gehst dann in ein Geschäft oder triffst vielleicht vorher noch einen Influencer in einem deiner Social-Media-Kanäle, der dir einen relevanten Content für deine jeweilige Haarfarbe oder deine Frisur gibt, um dann erst ins Geschäft zu gehen. Oder vielleicht shoppst du es auch online und danach wirst du dann irgendwann wieder mit uns in Kontakt treten, vielleicht über eine E-Mail-Aktivierung, weil wir wissen, was du vorher gekauft hast und können dir dann ein weiteres Produkt empfehlen. Das heißt, die Reise, der Produkt- und Konsumentenkontakt verlängert sich unheimlich und wird durch Technologie in verschiedenen Etappen immer wieder erweitert und auch spannender gemacht.
Und gibt dir dann auch deutlich mehr Sicherheit, ne? Also ich weiß noch, was ich immer mit Haarfarben rumexperimentiert hatte. Eine Zeit lang waren sie auch blau. Ich glaube, ich wäre total happy damit gewesen.
Wird ja auch total stehen. Ja. Nicht mal wieder los.
Ja, genau, geht wieder los. Aber ich glaube, wenn ich das mittlerweile als Filter mal machen kann, dann ist auch gut. Oder muss ich es eben nicht komplett machen? Und wenn ich dann sehe, wie es mir steht oder eben auch nicht, fälle ich die Entscheidung vielleicht auch anders. Also das mal austesten zu können, finde ich schon einen Mega-Mehrwert. Technologie in einem sehr traditionellen Unternehmen wirklich auch voranzutreiben. Was sind denn da die großen Herausforderungen, denen du dich täglich stellst?
Ich weiß gar nicht, ob ich uns als so traditionell bezeichnen würde, weil ich glaube, dass traditionell hat für mich immer so ein Hauch von Konstante. Und ich glaube, was bei L'Oreal sicherlich anders ist als in einem konstanten Marktumfeld ist, dass wir enorm trendgetrieben arbeiten. Es gibt viele Trends, aber wir kreieren auch viele Trends. Es gibt unheimlich verschiedene Konsumentenbedürfnisse. Dadurch, dass wir auf der ganzen Welt agieren, sind die auch sehr unterschiedlich, je nach Haartyp, je nach Hauttyp, je nach Haarfarbe. Und auch soziokulturellem Kontext zum Beispiel wünschen sich Menschen ja andere Dinge für ihr eigenes Schönheitsideal. Darauf zu reagieren bedeutet, konstant in der Veränderung zu sein. Schon mal überhaupt von dem Verständnis deines Konsumenten her. Und danach ist es natürlich technologisch, es gibt jeden Tag neue Moleküle, es gibt jeden Tag neue Patente, die wir in der Beauty anwenden können. Und es gibt eben auch neue Technologien, wie zum Beispiel im Friseursalon kannst du heute über den Water Saver mit mehr Wasserdruck kleinere Wasserdroplets produzieren und somit viel weniger Wasser verbrauchen, um die Haarfarbe wieder auszuwaschen. Das zählen wir auch unter ein technologisches Produkt. Das vielleicht der Konsument, der die Anwendung erfährt, sieht das vielleicht anders, weil er das gar nicht mitbekommt, im idealsten Falle. Aber das ist ja auch alles eine Form von Innovation, von Technologie. Und von daher finde ich, ist das in unserer DNA drin. Und es fühlt sich jetzt nicht wie etwas Neues an, dass wir plötzlich innovativ geworden sind.
Ich finde ja auch, was in eurer DNA total drin ist, nun bin ich überhaupt nicht im Beauty-Kosmos so firm, aber was, finde ich, immer mit L'Oréal bei mir mitschwimmt, ist, dass L'Oréal so das McKinsey der Beauty-Industrie ist. Ja, ich glaube immer, jeder, der bei L'Oréal war, ist durch eine unheimlich gute Schule gegangen und hat unheimlich viel mitgenommen. Und das prägt, finde ich, die Menschen, mit denen ich so interagiere. Was sind denn Ziele, die ihr euch steckt? Und wie steckt ihr euch diese Ziele und wie bemesst ihr denn diese Ziele, ob ihr sie erreicht habt oder nicht?
Meinst du, wenn es um Innovation geht? Oder?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, vielleicht von dem kommend, dass man sagt, L'Oréal als Unternehmen, die sich stetig weiterentwickeln, ja, / traditionelles Unternehmen vielleicht noch, aber ein Unternehmen mit einem Aspekt immer am Puls der Zeit zu sein. Und dieses am Puls der Zeit zu sein, verlangt ja auch ab, gewisse Ziele zu haben, die der Zeit entsprechend auch ticken. Und diese Ziele, wie setzt ihr euch die? Wie kommt ihr auf diese Ziele? Und wie geht ihr mit der Innovation mit? Ja, wahrscheinlich ist es schon auch überlappend mit der Innovation, ja.
Also ich glaube, die Ziele verändern sich gar nicht so stark, weil letztlich alles, was wir tun, muss dem Konsumenten, der Konsumentin einen Mehrwert bieten. Und dementsprechend messen wir immer daran, sind unsere Konsumenten zufrieden. Das misst man ganz klassischerweise in Abverkäufen natürlich oder in Marktanteilen. Das gibt uns immer die relative Performance. Sind wir besser als die anderen? Sind wir schneller am Markt als die Konkurrenz zum Beispiel? Und daran sehen wir erstmal, sind unsere Produkte so innovativ, dass wir Nachfrage kreieren? Das ist unser wichtigste Kennzahl, was das angeht. Und im zweiten Schritt natürlich auch, wie überzeugend sind unsere Produkte. Da kommen Ratings und Reviews enorm ins Spiel, weil wir dort Konsumentenmeinungen lesen können. Und auch Wiederkaufsraten sind natürlich ganz wichtig. Und ultimativ sind wir definitiv ein Unternehmen, in dem die Marke einen ganz hohen Stellenwert hat. Und wir haben viele davon. Das heißt, es geht immer darum, die Marke in ihrer eigenen Identität zu ihrer bestmöglichen Variante weiterzuentwickeln. Und da ist eine kulturelle Komponente, ne? Also der Lifestyle, die Kultur entwickelt sich unheimlich schnell und wir müssen die Marken, auch wenn sie über 100 Jahre alt sind zum Teil, immer modern halten. Und das messen wir natürlich ganz, ganz stark mit Brandlift Studies oder mit Marken, Brand Awareness Studien. Wofür stehen unsere Marken? Also da haben wir relativ viel Marktforschung immer mitlaufen, um uns selbst zu messen.
Und was genau macht eine Innovation für euch aus? Du hast gerade schon ein super Beispiel genannt mit Wasserersparnis beim Friseurbesuch. Was für andere Innovationsbereiche habt ihr da?
Also wir haben im Beauty-Tech-Bereich gibt's verschiedene Produkte. Es gibt jetzt auch zum Beispiel einen neuen Föhn. Das ist eine Kooperation, die wir eingegangen sind mit einem Start-up, bei dem die Haare durch Licht getrocknet werden und nicht mehr durch Hitze. Hat ganz viele Vorteile, es geht schneller, es ist weniger schädigend für die Haare und spart Energie. Also das sind so die Device-Technologien, in die wir viel, viel Energie stecken. Aber es gibt natürlich Produktinnovationen, es gibt Prozessinnovationen, es gibt Go-to-Market-Innovationen. Und ich denke, wie wir neu oder innovativ definieren, wird immer sein neu und nützlich. Weil wenn es nur neu ist und aber keinen weiterbringt, dann entbehrt es so ein bisschen seiner Berechtigung. Aber nützlich muss jede Innovation sein im Sinne von, löst ein Problem besser als die Lösung, die schon da war, oder findet eine neue Lösung, an die noch keiner vorher gedacht hat.
Nun kommen auch ja viele Innovationen oder wahrscheinlich viele Informationen aus dem Headquarter heraus. Ja? Und wie löst ihr das für euch, gerade als Verantwortliche für den Dachmarkt? Nimmst du die Innovation und überträgst sie auf den Dachmarkt oder gibt es hier auch sozusagen Country Upwards? Ich will jetzt nicht sagen bottom-up, but country-upwards gibt es auch Innovationen, die du mitträgst oder die der Markt, dann der globale Markt übernimmt, weil der deutsche Markt es vielleicht entdeckt hat.
Definitiv. Ich glaube, das geht absolut in beide Richtungen. Natürlich wird Produktentwicklung eher zentral gemacht, weil das ist Laborarbeit, das ist technologische Formelarbeit und das macht keinen Sinn, die in jedem Land zu machen. Und auch die Marken werden global gedacht. Aber wir sind verantwortlich für 3 Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz, und sind eine sehr große Einheit innerhalb des L'Oréal-Konzerns. Das heißt, wir haben auch die Ressourcen, um Dinge auszuprobieren. Und was gut funktioniert, wird in der Regel sehr schnell von anderen getestet, adaptiert und dann auch skaliert. Und wir sind zum Beispiel im Mediabereich immer sehr schnell und früh dabei, neue Dinge zu testen, neue Formate zu testen. Wir versuchen immer mit unseren Mediapartnern, sobald ein innovatives Format auf den Markt kommt, die Ersten zu sein, die rangehen. So haben wir zum Beispiel In-Game-Advertising ganz früh gemacht. Man kann Maybelline-Plakate in Sims sehen, wenn man dort mit seinen Figuren durch die virtuellen Straßen geht letztlich. Wir sind die Ersten gewesen, die auf Netflix Advertising geschaltet haben, auf Disney Plus. Also wir haben große Partnerschaften, die wir zum Teil lokal starten und die dann auch global übernommen werden.
Ich liebe auch super viele eurer Virtual Reality oder Augmented Reality Beispiele, wo eben der Lippenstift sich im KDW gerade von Yves Saint Laurent, glaube ich, ist es, hervorbeugt und diese Herzchenballons darum fliegen.
Absolut.
Also super coole Erlebnisse, die ihr dadurch eben schafft. Ein Zitat, was mir zum Thema Innovation einfällt, kommt von Thomas Edison. Der meinte, Innovation ist nicht das Ergebnis von Zufällen, sondern von harter Arbeit. Wie wird denn bei euch gearbeitet? Welche Strukturen, Tools oder Prozesse habt ihr bei L'Oréal etabliert, um es euren Teams zu ermöglichen, innovativ zu sein?
Also ich glaube auch, dass immer Arbeit dahinter steht, wenn es richtig gut werden soll. Ne? Qualität entsteht ja nicht einfach über Nacht und aus der Blitzidee. Bei Innovationen ist es, glaube ich, schon so ein gesunder Mix. Du brauchst den Druck, ein Problem zu lösen. Ja, und dann unter dieser Reflexion, was kann ich besser machen für meinen Konsumenten zum Beispiel, was gibt es alles schon, und diese Reflexion in der Gruppe zu durchdenken, plus dann eben diese kleinen Momente zu haben, wo einem die Inspiration auch mal zufliegt, diese Kombination schafft, glaube ich, innovatives Arbeiten. Und aus Unternehmenskulturperspektive denke ich, dass das bei uns sehr stark durch den Austausch geschieht. Also wir arbeiten sehr selten alleine. Es sind immer viele unterschiedliche Gruppen. Wir arbeiten viel in Taskforces zusammen, sodass der Austausch stattfindet. Und der Austausch ist Kultur bei uns. Und der Austausch geht auch manchmal in die Reibung im Sinne von, wir tauschen unterschiedliche Blickpunkte aus und dadurch machen wir eine Idee besser. Also selten ist es von der ersten Idee, dass sie einfach so geradeaus durchgeht, sondern die wird immer noch mal zerlegt, neu durchdacht und dann neu konstruiert, um sie auch frisch zu halten.
Was ich super beeindruckend fand oder ganz lustig, es gab ja auch bei L'Oréal eine ganze Zeit lang keine Kaffeemaschinen auf den einzelnen Fluren, sondern eben nur eine große Kaffeeanlaufstelle im Erdgeschoss, damit sich dort eben wirklich möglichst alle Leute treffen und austauschen und eben nicht einfach nur schnell etwas holen und wieder in Zimmern verschwinden, sondern ihr schafft ja auch wirklich diese Möglichkeiten dann zum eben gemeinsamen Austausch und encourage das ja auch wirklich.
Absolut. Die Cafeteria ist, glaube ich, auch immer noch Treffpunkt Nummer 1. Und die meisten, also eine Einarbeitung hat sehr viele Coffee Dates. Da muss man schon ein bisschen gerne Kaffee trinken. Aber inzwischen gibt es da auch anderes Angebot. Aber klar, wir schaffen immer wieder die Möglichkeit des informellen Austauschs, weil sich dort auch unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Senioritätsgrade und vielleicht auch unterschiedliche Ansätze einfach treffen können. Und das ist super wichtig.
Nun ist es ja auch so, dass wenn man am Puls der Zeit bleiben möchte und mit den Innovationen nicht nur mitschwimmt, sondern sie maßgeblich treiben möchte, man auch viel sehr stark ambitioniert arbeiten muss. Wie können deiner Meinung nach neue KI-Prozesse dabei helfen, stärker noch Innovationsprozesse zu shapen oder zu strukturieren oder den Alltag auch effizienter zu machen?
Es gibt ja, KI ist im Moment in unser aller Munde und beschäftigt uns wirklich täglich. Aber ganz ehrlich gesagt ist es ja schon lange da. Ne? Und wir haben schon keinen Algorithmus. Bei euch würde gut funktionieren ohne KI. Bei uns genauso, wenn wir den Shade Finder für Foundations ansetzen, dann wollen wir auch über 500, ich weiß gar nicht wie viele, einzelne Hauttypen da drin haben. Auch das alles ist natürlich künstliche Intelligenz in der breiteren Form. Was jetzt neu ist, ist der generative Ansatz und dass man selber so viel mitgestalten kann. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Feld an Opportunitäten, das da aufgeht, weil wir natürlich die menschliche Kreativität behalten und gleichzeitig den technologischen Fortschritt in allem kombinieren können. Und dadurch gehen wir davon aus, dass die Kreativität steigen wird. Aber auch die Konstanz, mit der man filtert, oder die, nicht Konstanz, sondern wie genau, was wollen wir überhaupt generieren? Ja. Ich glaube, da an der Quelle muss man fast ein bisschen strikter werden, weil ich gehe davon aus, dass wir in die absolute Content-Explosion gehen. Jeder kann ganz schnell ganz viel Content kreieren heutzutage, aber kein Konsument möchte ganz viel Content, der ihn nicht interessiert, sehen.
Ja, ich frage mich dann auch oftmals den Punkt, wenn ich mir eine Creme angucke und alles nur künstlich generierte Gesichter oder wenn ich nur künstlich generierte Gesichter vor meiner Nase habe, ist das dann noch attraktiv oder will ich dann auch mal ein natürliches Gesicht vor mir haben? Also diese Differenzierung, wann setze ich ein wahres Ich ein als Modell und wann kann ich dann aber auf die KI zurückgreifen? Ja?
Also da sind wir ganz strikt und haben einen ganz klaren Standpunkt, dass wir keine lebensnahen Gesichter, Haare und Haut über KI generieren lassen. Mhm. Weil wir es als unsere Verantwortung sehen, wir kreieren Projektionsfläche, ne? Und wir kreieren auch Bilder, mit denen man sich identifiziert und identifizieren möchte. Und deswegen ist da eine große Verantwortung, die nicht automatisiert herzustellen. Aber KI kann natürlich total arbeitserleichternd sein auf allen Effizienzprozessen oder in der kreativen Findung von zum Beispiel Packshots. Ich kann heute mit guten Modellen von einem Packshot 50 Varianten innerhalb von einer Minute herstellen. Mit variierenden Hintergründen, die sehen super aus und gleichzeitig brauche ich so viele auch, um gut online searchable zu sein, um gutes Online-Geschäft zu machen, aber ich brauche nicht 3000 davon. Und ich glaube, da wird so ein bisschen die große Frage der Zukunft liegen, ist, wer schafft es, die Relevanz zu halten, sodass wir den Content auf die Plattform bringen, wo sie wirklich einen Konsumenten interessiert. Und nicht einfach alle überschwemmen mit Dingen, die wir eben produzieren können, weil wir sie jetzt automatisiert produzieren können.
Ja, ich glaube, die Hauptfrage ist da wirklich dieses Fall in love with the problem, not with the solution. Mhm. Ne? Eben nur, weil man es machen kann, ist, wann ist es denn sinnvoll, das zu machen?
Absolut.
Und vor allem eben Qualität weiterhin wichtiger als Quantität. Nur weil dann eben 3000 Bilder auf einmal rauskommen, das macht es ja dann im Zweifel zwar nicht leichter, vielleicht eben die 1, 2, 3 zu finden, die eben vielleicht wirklich dann von dieser hohen Qualität sind und diesen Ansprüchen genügen, die ihr dann eben auch darauf habt. Das weiterhin, glaube ich, gut einzuordnen und auch verantwortungsvoll damit umzugehen, wird auf jeden Fall auch eure Teams weiterhin beschäftigen.
Ja, und ich glaube, der zentrale Punkt ist immer, was braucht oder möchte oder wünscht sich mein Konsument. Einige der Dinge, die wir erfinden, davon wissen unsere Konsumenten noch nicht, dass sie gerne brauchen würden. Und das ist auch gut so, weil wir auch Inspiration schaffen wollen. Aber alles, was am Konsumenten vorbei arbeitet, macht in meinen Augen keinen Sinn. Und dementsprechend daran ändert sich eigentlich nichts in unserer Arbeit. Das war vor 100 Jahren so, das ist heute noch so. Die Relevanz muss da sein für die Menschen, für die wir die Produkte machen.
Ich habe letztens von einem Retail-Unternehmen gehört, dass sie KI-Units an ihre unterschiedlichen Divisions ankoppeln. Also da gibt es eine BI-Unit und da ist eine KI-Unit jetzt drin mit 5 Leuten. Oder halt ein CMO hat einen KI-Testcase laufen, auch um halt Inspiration oder generell Innovationen zu fördern und auf Use Cases zu stoßen. Wie ist es bei euch? Wie ist KI bei euch in die Prozesse verankert? Das ist eine Frage übrigens, überlappend mit der Frage von Sabine Zantes, die das letzte Mal bei uns im Podcast war.
Also wir haben keine Sub-Einheiten, die nur KI machen, außer eine globale Taskforce. Und die wurde vor 2 Jahren schon nominiert, mit der Aufgabe herauszufinden, für welche Potenziale ist KI für uns gut nutzbar und für welche nicht. Also wirklich so eine Art Sondierungsaufgabe, die sich mit der verantwortungslegalen und ethischen Frage beschäftigt, was wollen wir künstlich machen und was nicht. Und die auch das Upskilling im Unternehmen sichert und die Community bildet, die sich mit KI beschäftigt. Und diese Einheit ist im Zweifel temporär, so genau haben wir das, glaube ich, noch nicht festgelegt. Aber um diese große Bewegung von Beginn an zu begleiten, damit wir alle genau wissen, was zu tun ist. Wir sind natürlich ein sehr großes Unternehmen mit vielen Marken, vielen Menschen, die in vielen Ländern arbeiten. Und da brauchst schon ein Rahmenwerk, was klar ist. Aber eigentlich sind wir ansonsten immer der Auffassung, dass eine neue Technologie fast in alle Funktionen überführt werden muss. Also wir haben jetzt unser eigenes ChatGPT. Wir schulen alle Mitarbeiter, damit sie damit umgehen können, weil wir glauben, dass die Innovation an ganz vielen Stellen dann dadurch kommen kann. Also ein Expertengremium in Kombination mit dem Anspruch, das wirklich stark zu verbreiten. Und jeder soll das, was für ihn wiederum relevant ist, aufnehmen und lernen.
Und macht ihr dann beispielsweise regelmäßige Hackathons oder andere Use-Case-Experimente mit auch eurem Tool, damit ihr die Verwendung von dem Tool dann entsprechend auch vorantreibt?
Ja, wir testen ganz viel. Also wir haben bestimmt, also allein im Dachmarkt im Moment 8 bis 10 verschiedene Automatisierungs- und Gen-AI-Cases, die wir testen auf unterschiedlichen Themen. Das kann ein Search-Case sein, das kann ein Website-Optimierungs-Case sein. Das kann auch einfach eine Arbeitserleichterung für unsere Assistentinnen sein. Wir fassen Mails und Excel-Tabellen zusammen. Also ganz viele unterschiedliche Cases laufen immer parallel. Und da teilen wir uns mit unseren oder tauschen uns mit unseren internationalen Kollegen aus, um zu gucken, wo sind die besseren Fälle, was kann skaliert werden.
Ich tue mir so oft so schwer, diesen Stretch hinzubekommen zwischen, wo gehe ich in die Tiefe rein und was will ich richtig für mich selbst erfassen und verstehen. Und bei KI geht es ja wirklich sehr in die Tiefe rein. Also da könnte man ja dann auch irgendwie noch anfangen zu coden oder gewisse Machine Learning Algorithmen lernen. Wie tief gehst du rein, um noch auch wiederum am Puls der Zeit zu sein, aber dann auch wiederum gut steuern zu können? Ja?
Also ich code nicht. Aber ich habe im Team Mitarbeiter, die coden und schaue mir das auch an. Also ich habe jetzt gerade letzten Freitag eine ganz spannende Session wieder gemacht, wo ich mir einfach mal eine kurze Zeit angucke, was macht ihr gerade? Und für mich versuche zu verstehen, wie funktionieren unsere Tools? Da kommt jetzt die Image Creation dazu zum Beispiel. Dann haben wir uns gemeinsam Prompting angeschaut, um zu gucken, wie machst du es wirklich richtig? Und es ist tatsächlich the prompt makes the difference. Ne? Das ist ein riesen Unterschied. Und wir haben im Team Leute, die das richtig gut können. Die versuchen, das in die Organisation breit zu tragen. Und ich stimme mich schon mit denen intensiv vorher ab, um auch zu gucken, was ist für alle relevant und was eben nicht.
Mhm. Und wie informiert ihr regelmäßig alle anderen KollegInnen von euch und haltet die dann auf dem Laufenden, was alles bei euch eben passiert, an welchen Use Cases ihr arbeitet?
Wir haben verschiedene Tiefen von Informationsmomenten, sage ich. Wir haben natürlich unsere Digital-Community, ist eine relativ große Gruppe von Fachexperten und die bekommen unterschiedliche Updates natürlich als alle Mitarbeiter, weil auch nicht jeder so viel Detail braucht. Aber wir haben sehr regelmäßig im Townhall-Format oder im Digital and Drinks, nennen wir das manchmal auch, das ist oft eher eine Abendveranstaltung, bieten wir für die Mitarbeiter Sessions an, indem wir zum einen einen Lerninhalt eben preisgeben. Meistens mischen wir das auch mit einem internen Best Practice Case, der in einer Marke gemacht wurde, damit die anderen Marken es auch sehen können und haben dann auch immer große Fragen- und Antwortzeiten eingeplant, damit das auch richtig schön interaktiv wird.
Ich auch glaube, das auch eben einzuschätzen, für wen ist welcher Informationsgrad relevant und das eben dann mit den richtigen Bereichen, Ansprechpartnern eben zu scalen. Ich glaube, dass das häufig auch schwer ist zu differenzieren, ne? Weil die meisten Leute wollen ja auch wahrscheinlich besser verstehen, was dahinter steckt und was steckt jetzt wirklich hinter dem Hype und hinter dem Buzzword, wie sieht das Ganze in der Realität aus, ist aber vielleicht nicht unbedingt super wichtig für viele. Also diese Balance zwischen ich will es wissen und ich muss es wissen. Ich glaube, das ist häufig auch ein schmaler Grat.
Ja, das stimmt. Aber wir kriegen ja ausreichend Feedback. Das können wir immer abfragen. Ne? Wie ist die Länge der Veranstaltung? Wie ist der Inhalt? Ist das für mich relevant? Das prüfen wir immer ab, um dann die nächste Runde etwas anders zu gestalten, wenn nötig.
Und da hast du dann wahrscheinlich einen super Use Case, weil wahrscheinlich wird dann eben nach ein paar Abfragen euer KI-Tool euch auch sagen, und so sieht die perfekte Veranstaltung aus. Weil es natürlich fleißig lernt, was alle wollen und was alle nicht wollen. Vielleicht die vorletzte Frage, bevor wir zur letzten übergehen. Wie hältst du dich denn über die aktuellsten Themen auf dem Laufenden? Gibt es irgendwelche Newsletter, Podcasts, irgendwas anderes, wo du sagst, Mensch, das ist mein absolutes Must-Read, Must-Listen?
Also ich versuche viel zu lesen und viel
Podcast, ehrlich gesagt, freue ich mich hier zu sein, aber ich höre nicht viele Podcasts, weil ich finde die
noch
meisten...
Noch nicht.
Ich versuche die Nina auch immer auf Podcasts zu bringen. Es funktioniert auch noch nicht so richtig.
Nein, ich finde Podcast ein super Format, aber ich bräuchte den 3 Minutes...
Sorry. Das 3-Minute-Morning-Briefing, genau. So ungefähr. Das KI-Briefing. Livy, genau. Eine Idee.
Ja, eine Idee.
Nee, aber die Kurzform eines Tagesgeschäfts irgendwie so im digitalen Podcast, das fände ich super spannend. Ansonsten lese ich sehr viel. Ich tausche mich enorm mit meinem Team aus, weil die sind natürlich in ihren Fachbereichen. Wir haben den Media-Fachbereich bei uns. Das ganze Data-Team sitzt da. Die ganze Consumer-Experience-Mannschaft. Und das ist dann Marktforschung genauso wie Consumer Care zum Beispiel. Und die sind natürlich auch alle jeden Tag mit unseren realen Konsumententhemen oder Technikthemen beschäftigt. Das heißt, wir tauschen uns enorm aus und ich finde, das ist eine richtig gute Quelle von auch Fachwissen für mich. Und ansonsten, die ganze Gaming-Industrie erschließe ich mir ja mit meinen Kindern, indem wir
gemeinsames Lernen,
genau,
gemeinsame Lernzeit.
Ja. Lernzeit machen.
Das dürfen meine Kinder auf gar keinen Fall hören.
Stimmt. Aber ja, das sind so die Hauptquellen.
Sau spannend, dann auch zu hören, dass du über dein Team so enorm viel rausziehst. Ja, das finde ich wirklich, das spricht für dein wirklich innovatives und impulsierendes Team. Kommen wir zur finalen Frage und der Frage an unsere nächste Gesprächspartnerin bei Access All Areas. Das wird Maria von Gucci sein und sie wird uns zum Thema Performance Culture Einblicke geben. Und Anna, was interessiert dich denn bei diesem Thema?
Dann frage ich Maria, wie stellt ihr sicher, dass eine Performance-Kultur fair und motivierend ist und auch bleibt?
Wird eingepackt. Vielen Dank, Anna. Es war wirklich, wirklich sehr spannend, hinter die Kulissen von L'Oréal zu gucken. Für mich war es das erste Mal. Für Nina ist das ja so ein bisschen schon Norm. Aber ich fand es total interessant und du sicherlich auch, Nina. Du hast sicherlich auch noch mal 1-2 Sachen mitgenommen, oder?
Ich glaube, da hat sich einiges weiterentwickelt, seitdem ich bei L'Oréal war. Und ich glaube, dass es wirklich unfassbar viele coole KI-Use Cases geben wird, die den Arbeitsalltag für ganz viele auch bei euch erleichtern werden. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Fortschritte.
Super, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Anna. Nun sind wir wieder am Ende unserer 6. Folge mit Anna Weste von L'Oréal. Und wir können euch aber nicht gehen lassen ohne die 3 Key Takeaways dieser Folge. Das allererste ist, die Innovation als Kernwert zu sehen. Innovation ist tief in die DNA von L'Oréal verankert. Und das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, Technologien, Produkte und Prozesse an Innovation zu messen. Also ganz wichtig als Marke immer zu gucken, wie tickt der Kunde und wie muss ich mich als Marke entsprechend anpassen. Das zweite, was Anna erwähnt hat, ist die offene Unternehmenskultur bei L'Oréal. Anna betont immer wieder den Wert des Austausches und der Zusammenarbeit bei L'Oréal. Informeller Austausch, aber auch formeller Austausch wird gefördert, um Innovation voranzutreiben. Also ab ins Office, tauscht euch mit euren Kollegen aus und scheut nicht die Konfrontation. Und dann sind wir schon beim letzten Punkt, die Balance zwischen Mensch und Maschine. Anna hat uns die pragmatische Haltung gegenüber KI aufgezeigt. L'Oréal und sie selbst erkennen das Potenzial von KI zur Effizienzsteigerung und zur Kreativitätsförderung. Aber sie hat auch mehrfach betont, dass menschliche Kreativität nicht außer Acht gelassen werden darf. Vielen Dank, das war's für heute.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.